Nerd Run, der Lauf-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Nerd Run. Ja, lange nichts gehört, aber diesmal haben wir uns wirklich geschworen, wir machen es wieder regelmäßiger und wir haben für unsere Auftaktfolge, so möchte ich es mal fast nennen, nach einem Jahr Pause, einen ganz spannenden Gesprächspartner, Gesprächspartnerin besser gesagt, heute bei uns, nämlich Pauline Meyer aus Epe. Hallo Pauline.
Hallo René.
Ja, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr und wie das bei uns auch immer so ist, starten wir natürlich vorab mit einer kurzen Vorstellung. Also Pauline ist 24 und hat vor ein paar Wochen bei den deutschen Meisterschaften über 3000 Meter Hindernis die Bronzemedaille geholt und ja, ist da spätestens, glaube ich, einer breiteren Sportöffentlichkeit, vor allem natürlich der Leichtathletik Interessierten, sehr bekannt geworden. Sie startet für den TV Westfalia Epe und ist jetzt gerade auch tatsächlich vor einigen Wochen von einem 6 Jahre langen Aufenthalt in den USA zurückgekehrt, wo sie nebenbei studiert hat. Nebenbei ist nicht richtig gesagt, da wirst du gleich sicherlich noch besser und detaillierter Auskunft zu geben können, aber wo du eben Studium und Leistungssport unter einen Hut gebracht hast, hast da am College studiert und das wird natürlich einen Großteil unseres Gespräches einnehmen. Ja, und darüber hinaus warst du Ende Juni noch bei der Team-EM in Polen, hast da auch über 3000 Meter Hindernis, bist du für Deutschland an den Start gegangen. Und über all das und natürlich, wie du überhaupt erstmal dahin gekommen bist, wollen wir heute gerne mal ein wenig sprechen. Und start mal mit einer ganz einfachen Frage rein. Wie geht's dir denn jetzt gerade?
Ja, mir geht's super. Wie geht's dir denn?
Oh, darauf bin ich bin auf Gegenfragen gar nicht vorbereitet, aber mir geht's auch gut, ja. Ich bin echt happy, dass wir hier wieder reinstarten können und ja, deswegen, dann begannen wir gleich mal ein bisschen inhaltlich. Ne? Du bist hier im Münsterland aufgewachsen, wir sind jetzt hier gerade in Epe, das ist ja wirklich das westlichste Münsterland, so möchte ich mal fast behaupten. Ja, bist hier, glaube ich, schon seit Juniorentagen auch bei der TV Westfalia Epe, ne? Das ist, glaube ich, dein Heimatverein und immer noch Verein, ne? Da gab es zwischendurch keinen Wechsel. Ne?
Nee, da gab es keinen Wechsel.
Ja,
schon seit jungen Jahren bei TV Westfalia Epe.
Ja, und dann hast du, als du deine ersten Anfänge gemacht hast, ich schätze mal, es war so ähnlich wie bei allen, so Kinderleichtathletik, alle möglichen Disziplinen mal ausgetestet.
Ja,
und genau. Wann bist du dann so schlussendlich aufs Laufen gekommen? Also wann hat diese Spezialisierung zum Laufen hin dann begonnen, in welchem Alter?
Also beim TV Westfalia Epe sind wir eigentlich sehr fokussiert aufs Laufen und weniger auf die Felddisziplinen. Und ich habe früher auch mal Hochsprung ausprobiert. Ja, mit dem Werfen, das hat nie so wirklich geklappt oder mit dem Springen. Und deswegen, das Laufen war schon ganz gut.
Und du hast dann auch, jetzt natürlich ein etwas größerer Sprung, aber es mündete dann auch irgendwann in deutschen Meisterschaften bei den Junioren. Also du sagst jetzt gerade TV Westfalia Epe, wirklich sehr mehrheitlich auf das Thema Laufen fokussiert. Aber wie schaffst du es dann tatsächlich im Juniorenbereich, dann schlussendlich zu den deutschen Meisterschaften zu kommen? Wie viel Training steckte dahinter? Wie viel Talent ist sowieso da? Deine Schwester ist ja auch sehr, sehr gut dabei. Also irgendwas muss ja dann auch schon wirklich in den Genen sozusagen vorhanden sein, dass da was geht. Aber wie ging so ein bisschen der Weg so vom wirklich Kinderalter dann bis zu den deutschen Meisterschaften? Was war da so ja wirklich das, was sich dahin gebracht hat?
Ja, so ganz früher habe ich sogar noch Fußball gespielt, auch hier beim FC Epe und später bei Vorwärts Epe, zwischendurch auch nochmal in Rheine, in so einem Westfalen-Kader und bin dann tatsächlich danach erst zur Leichtathletik gekommen, also so mit 11 Jahren bin ich wirklich beim TV Epe wieder angefangen. Und damals auch über meine kleine Schwester, also Fabi, war da schon beim TV Epe und ich bin da einfach mal wieder mit dazugekommen. Meine Mama ist früher auch für den TV Epe gelaufen und auch für den gleichen Trainer, für Reinhard Wittland. Der macht das schon seit Ewigkeiten super. Und genau, dann haben wir da für westfälische Meisterschaften trainiert, Münsterlandmeisterschaften. Also es fing eigentlich an mit den Volksläufen, dann zu den Münsterlandmeisterschaften, dann zu den Westfalenmeisterschaften, NRW-Meisterschaften.
Ja.
Und
für die nicht so tief drin sind, da geht es natürlich immer über Quali-Zeiten und so. Du kannst nicht einfach immer überall hingehen, sondern du musst dich dann natürlich durch einen gewissen Fortschritt dafür qualifizieren.
Genau, klar. Über Zeit muss man sich da qualifizieren. Und irgendwann standen dann die deutschen Meisterschaften auf dem Plan. Mhm. Das war damals die Jugenddeutschen Meisterschaften in Köln 2000.
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht mehr. Schon lange her. Ja. Auf jeden Fall bin ich da die 3000 Meter noch gelaufen. Und ich bin da damals Fünfte geworden bei den deutschen Meisterschaften. Genau, und dann auch in den Bundeskader gekommen, in den D-Kader. Mhm. Und dann über die Jahre weiterhin mit dem...
Wie alt warst du da ungefähr? Warst du das noch so? Okay.
15, 16, ja.
Okay, ja.
Ja, 14, 15, 16.
Ja.
Genau. Und dann, ja, dann die über die Jahre natürlich immer weitergemacht, auch mit dem Fußball noch. Also das habe ich zeitgleich gemacht, mhm. Fußball, Leichtathletik. Und dann irgendwann fing mein Trainer an, ja, vielleicht fokussierst du dich mal nur aufs Laufen und nur auf die Leichtathletik. Und das habe ich dann auch gemacht und habe mich da bei den deutschen Meisterschaften wieder qualifiziert und 2016 sogar die 1500 Meter gewonnen. Über ja. In München-Gladbach war das damals.
Ah, okay.
Ja,
ja, da gibt es sogar noch, glaube ich, ein ganz altes Video auf leichtathletik.de. Das genau. habe ich glaube ich, Anfang der Woche nochmal kurz gesehen. Ja.
Genau.
Richtig. War das dann schlussendlich auch der Meistertitel, der dich dazu berechtigt hat, dann schlussendlich ein Stipendium dann auch anzugehen, wenn man dann jetzt an die USA denkt? Oder war das noch ein paar Jahre später? Du hast jetzt gerade gesagt, das war glaube ich mit 16 oder 17.
2016,
ne?
Genau, ich habe 2017 mein Abi gemacht. 2016 fing das dann an, das Scholarbook, das ist so eine Agentur, die Stipendien vermittelt.
Mhm.
Die haben sich bei mir gemeldet und gefragt, hey, wie sieht das aus? Hast du Lust auf ein Sportstipendium? Und ich war sofort interessiert und habe auch viele Gespräche mit denen geführt. Und ich wusste halt damals nichts von Sportstipendien in den USA und habe mich da viel informiert und letzten Endes dann entschlossen, die Zusammenarbeit mit denen zu starten, mit Scholarbook.
Mhm.
Und die haben mich dann an Universitäten vermittelt.
Ah, okay.
Genau.
Und das ist allgemein so, dass die Junioren-Deutschen Meister oder wahrscheinlich die Erfolgreichen sind ja wahrscheinlich nicht nur die Deutschen Meister geworden sind, sondern die wahrscheinlich in den Top 5, keine Ahnung was sind, dass sie die Möglichkeit haben, über diese Agentur dann tatsächlich in die USA zu kommen? Oder ist das dann immer noch ein Losverfahren, dass du also nochmal Glück hattest zusätzlich? Oder?
Genau, also du bezahlst natürlich die Agentur, dass sie dich vermitteln mhm. und dementsprechend können sich halt alle Sportler da bewerben.
Ah, okay.
Und dann wird halt geguckt, ob du eine Chance hast, da Stipendien zu bekommen in den USA.
Ja.
Genau.
Aber du musstest quasi jetzt nicht so wahnsinnig aktiv werden, sondern die sind auf dich zugekommen in
genau.
dem Fall, weil sie eben gesehen haben, okay, das sportliche Potenzial ist zweifellos ja. vorhanden, da brauchen wir jetzt keine zusätzliche Bewerbung.
Genau. Und dann auch ein Jahr vor meinem Abitur, dann haben wir die Zusammenarbeit gestartet 2016
mhm.
und habe mich dann auch relativ schnell für eine Universität entschieden, damals für die Arkansas State University. Einfach aus dem Grund, weil ich viel mit dem Trainer gesprochen habe, viel mit den Teamkameraden und der Trainer ist tatsächlich damals auch nach Deutschland gekommen und ich konnte da persönlich mit ihm reden. Das war natürlich auch wow. super so für meine Eltern, mal so jemanden zu sehen und mit jemandem zu sprechen persönlich. Das macht natürlich einen riesen Unterschied und habe dann auch 2016 bin ich rübergeflogen und habe die Uni besucht für ein paar Tage. Das wurde dann alles übernommen. Und 2017 bin ich dann mit meinem Studium angefangen, im August.
Und wie lief das denn nochmal konkret ab? Du hast jetzt gerade gesagt, diese Agentur Scholarbook hat dich dann mit Colleges in Verbindung gebracht. Also können wir daraus schließen, du hattest also noch die Auswahlmöglichkeit, ja? Also da buhlen dann auch unter Umständen dann Colleges dann um dich in diesem
genau.
Fall. Und wovon hast du das dann abhängig gemacht? Der Trainer kam rüber, das war ein sehr positiver Eindruck. Das
ja.
haben andere dann nicht so gemacht, oder?
Genau, also das war, also ich hatte viele Gespräche damals und mit dem Trainer kam ich relativ gut aus und auch mit der Trainingsphilosophie. Und ich wollte jetzt auch nicht unbedingt in eine Großstadt und eine riesige Uni, sondern eher eine kleinere Uni. Aber es heißt klein, wir haben auch 13.000 Studenten, aber... Mhm. Genau, also die Universitäten in den USA haben diese Stipendien, die sie rausgeben können und dementsprechend können sie sich auch internationale Studenten eher anwerben sozusagen.
Mm, mm. Kannst du mal kurz für uns geografisch einordnen? Du hast jetzt gesagt, Arkansas war es, ne? Spreche ich das überhaupt richtig aus?
Arkansas, ja.
Arkansas, oh Gott, das ist ja direkt der
Ja.
Kulturbanause hier. Ja, genau. Kannst du das nochmal für uns einordnen? Wo ist das genau? Gibt es da größere Städte, irgendwie, die man vielleicht hier kennt, direkt in der
Genau, also die
Nähe?
Frage bekomme ich auch jedes Mal, wo liegt überhaupt Arkansas?
Genau.
Also das ist ziemlich mittig im Lande, im Süden. Eine Stunde entfernt von Memphis, Tennessee. Das sagt vielen Leuten eigentlich was.
Ah, okay. Ja, sehr cool. Du hast jetzt gerade schon mal ein paar Wörter drauf verloren, so nach dem Motto, die haben dann eben die Möglichkeit, Stipendien zu vergeben an ausländische Schüler. Ich habe mich jetzt auch mal so ein bisschen eingelesen. Grundsätzlich ist es ja so, so habe ich es zumindest verstanden, dass in den USA eben so der Vereinssport eigentlich gar nicht vorhanden ist und dass anstelle der Vereine sozusagen der College-Sport oder der Hochschulsport steht, wo dann eben ja, die Sporttreibenden organisiert sind, so mal als ganz, ganz grobe Einleitung. Kannst du das noch so ein bisschen näher beschreiben, wie so die Verzahnung ist, Spitzensport, Studium, Universität, wie das da wirklich vor Ort abläuft in den USA?
Ja, genau. Also das fängt ja schon in den USA mit dem Highschool-Sport an. Also dass die Schüler da viel mit der Highschool ihren Sport verfolgen. Also das haben wir in Deutschland zum Beispiel nicht. Und dann geht es in das College-System und das ist halt auch mal viel, viel riesiger und da sind viel, viel mehr Gelder und Fördermaßnahmen. Und das ist mit Deutschland überhaupt nicht zu vergleichen im Allgemeinen. Also es gibt mehrere Dachverbände, athletische Dachverbände, zum Beispiel die NCAA, das ist die National Collegiate, NCAA, National
Association
Collegiate
wahrscheinlich.
Athletic Association, ja. Yeah.
Genau, ja.
Genau. Und da gibt es mehrere Divisions, Division 1, Division 2, Division 3. Und die Unis sind sozusagen in den Divisions unterteilt. Das kommt halt meistens darauf an, wie gut das Footballteam ist, glaube ich. Und wie groß die Uni ist und wie gut das Leistungsniveau ist. Und meine Uni ist in der Division 1, NCAA Division 1 und in der Sunbelt Conference.
Ja,
Genau, und die
sprich
Sunbelt
top of
Conference,
the.
genau, die
Ja.
Sunbelt Conference, da sind halt mehrere Universitäten in dieser Conference und die haben Meisterschaften jedes Jahr. Und dann gibt es noch regionale Meisterschaften und nationale Meisterschaften. Also da ist ordentlich was los. Und
Ja.
ja, das College-System ist einfach wahnsinnig riesig und so viele Athleten, das kann man sich so gar nicht in Deutschland vorstellen. Also ja, ich war jetzt bei den deutschen Meisterschaften und ich weiß nicht, wie viele Leute da gemeldet waren jetzt bei einem 3000
Ja.
Meter Hindernislauf. Ich glaube, 12 haben die Quali geschafft. Und bei den USA gibt es richtig diese Qualifikationsrunden, die du dann über diese Wochen, wo du da deine Wettkämpfe bestreiten musst, da ist das Leistungsniveau ein ganz, ganz anderes als hier in Deutschland.
Ja.
Auch diese Tiefe, also dass du da wirklich so viele Mädchen hast, die so schnell und so gut laufen können. Also das ist
Ja.
schon wohl krass.
Ja. Und jetzt hattest du gerade gesagt, dein College war dann eben in der obersten Kategorie angesiedelt, ne, in dieser
Genau.
Division One. Ist es dann auch so ähnlich, wie man das so, oh, jetzt komme ich auch wieder mit meinem Halbwissen, aber bei der NBA beispielsweise ist es ja so, dass in der Western, Eastern
Genau.
Conference und so und dass dann auch die Colleges erstmal so in Anführungszeichen
Ja.
Süd-USA-Meisterschaften ausmachen und dann gibt es nachher eine Gesamt-US-Meisterschaft oder wie ist das dann?
Genau. Also die USA ist ja so ein riesiges Land
Ja.
und wir haben die East Preliminary Rounds und die West Rounds. Das heißt, also wir reden jetzt von der Freiluftsaison. Genau. Und da musst du dich halt qualifizieren über die Zeit. Bei mir war es jetzt 3000 Hindernis, da habe ich mich qualifiziert für die West Region, weil Arkansas eher im Westen liegt. Und da musste ich halt die 3000 Meter Hindernis in Sacramento, Kalifornien laufen. Und da habe ich mich über meine Platzierung qualifiziert. Das heißt, du hast da
Dann aß ich was von
deine,
9,44, ne?
genau, du hast da
Ja.
deine 25 Mädels, die dich qualifizieren über die Zeit, also auch. Ich glaube, die letzte, die reingekommen ist, mit 10, 20, also auch ordentlich schnell schon in der Regional Competition. Und genau, da gab es drei Vorläufe. Die ersten drei qualifizieren sich und dann noch die drei Zeitschnellsten. Genau. Und da habe ich mich über meine Zeit mit 9,44 qualifiziert für die Nationalmeisterschaften.
Ja, okay.
Genau.
Ja, also das waren vorher diese lokalen, diese Ausscheidungsrennen, sage ich mal, über die dann die Top-Läuferinnen, ausgesiebt werden, um dann schlussendlich zu den Nationalmeisterschaften, zu den großen Meisterschaften zu kommen.
Genau.
Ah, okay. Ja, und jetzt habe ich gerade in der Vorstellung schon so ein bisschen den Fauxpas gemacht, nebenbei studiert, völlig Quatsch. Nein, du hast ja natürlich Psychological Science. Ist das hier mit dem Psychologiestudium zu vergleichen oder genau. Ist das gleichbedeutend? Ja.
Also ich habe 2021 meinen Bachelor of Science in Psychology, also Psychologie, abgeschlossen.
Ja.
Und ich hatte das Glück, dass ich danach meinen Master noch dranhängen konnte. Du hast in den USA 5 Jahre Eligibility, das heißt, du darfst 5 Jahre für deine Uni starten, aber davon nur 4 Jahre an Wettkämpfen teilnehmen.
Ja, okay.
Und da ich ein Jahr verletzt war, konnte ich das 5. Jahr dranhängen und dann hatten wir natürlich auch noch 2020 das Covid-Jahr, das wurde uns auch wieder gegeben und dementsprechend hat die Uni dann für meinen Bachelor und für meinen Master bezahlt.
Ah, okay. Ja. Also das ist ja perfekt.
Perfekt, super.
Ja, genau. Also du musstest dich nicht mit den, in Anführungszeichen, typisch deutschen Studenten Widrigkeiten rumschlagen, dir Nebenjobs suchen zu müssen oder irgendwie dafür, ja genau, für deinen Lebensunterhalt zu sorgen. Hast du wahrscheinlich auf dem Campus gewohnt oder wie ist das dann?
Genau, also ich habe mein erstes Jahr, müssen alle Erststudierenden in einem Erststudierendengebäude auch leben und du lebst da in einem Zimmer mit einer Zimmerpartnerin und hast dann noch 2 weitere, mit denen du dich das Badezimmer teilst.
Mhm.
Und das war schon wohl so ein bisschen so Kulturschock, würde ich sagen. Also das war schon so Zimmer teilen. Ich weiß jetzt nicht, wie das wird, aber ich hatte da richtig Glück damals, weil meine Zimmergenossin, die war auch bei mir im Team und super, wir sind super befreundet. Und ja, wie gesagt, ich hatte da super Glück mit ihr. Und wir sind auch heutzutage noch super dicke Freunde. Und genau, über die Jahre bist du dann sozusagen aufgestiegen und durftest dich dann auf dem Campus die besseren Wohnungen aussuchen.
Ah.
Das heißt, jetzt am Ende hatte ich halt die beste Wohnung auf dem Campus mit Küche, eigenem Badezimmer und super Aussicht und alles. Also desto älter du wirst, desto mehr Privilegien bekommst du auch.
Ja, okay. Also die Jungen müssen sich das erstmal verdienen.
Genau,
die Jungen
müssen sich erstmal verdienen,
dass
sie erstmal durchkommen.
Genau.
Ja.
Ja, okay. Und dann, du hast, glaube ich, gerade von 13.000 Studierenden gesprochen, ne? An der Uni, an dem College dort. Wie hoch ist dann so der Prozentsatz von denen, die dann wirklich auch in diesem Sportsystem unterwegs sind? Also einfach nur eine Schätzung, keine Ahnung, ich kann das überhaupt nicht.
Also ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass von Highschool-Schülern irgendwie nur 2% oder so Student-Athletes sind.
Ja.
Also das heißt, das sind ja alle Sportarten dann, also Leichtathletik, Football, Basketball, Golf, was es alles so gibt.
Ja, okay. Also würdest du mal sagen, wahrscheinlich kann man die Zahl adaptieren auch auf den College-Sport.
Ja.
So also ungefähr. Ja, okay. Also schon auch eine auserlesene Gruppe.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Also die sind da, die suchen sich da schon ihre Athleten vernünftig aus.
Ja, ja.
Weil die investieren ja auch viel Geld und Zeit in die Athleten. Also das ist ja, die wollen dann natürlich auch eine gewisse Qualität haben.
Ja, definitiv.
Ja.
Dementsprechend, wenn dieser Anspruch da ist, wird natürlich auch das Training und höchstwahrscheinlich die Infrastruktur drumherum auch überragend sein, kann ich mir vorstellen. Oder zumindest jetzt, ich möchte den Epelkeim zu nahe treten, aber wahrscheinlich nicht vergleichbar mit dem hier. Ich glaube, so viel darf man sagen. Wie sah denn so ein typischer Tagesablauf bei dir dann aus? Habt ihr morgens schon trainiert, danach ging es studieren, danach noch eine Nachmittagseinheit, Regeneration, Physio, keine Ahnung. Kannst du uns da mal so mitnehmen, wie das so für gewöhnlich abgelaufen ist?
Genau, also das hat sich ja über die Jahre so ein bisschen verändert. Also das erste Jahr, da warst du eigentlich den ganzen Tag unterwegs. Also du wurdest, den ganzen Tag hattest du was zu tun. Wir hatten damals, als ich angefangen bin, morgens Frühtraining, also auch schon um 5:30 ging es dann los, weil Arkansas ist vom Wetter her auch sehr heiß und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und wir haben damals morgens viel trainiert und bis halt morgens 5:30 aufgestanden, dann um 9 Uhr zur Uni bis 12 Mittagessen, dann noch eine Vorlesung im Nachmittag und dann nachmittags Physio oder eine 2. Einheit. Und abends hatten wir dann meistens noch so Tutoring-Sessions. Da musste jeder Erststudierende verpflichtend hin und da Hausaufgaben machen oder für die Uni lernen. Und das wurde alles kontrolliert. Wow, okay. Danach ging es dann wieder in die Mensa und dann ab ins Bett.
Ja.
Ja.
Und ich habe das auch mal irgendwo gesehen oder gehört, da gab es, glaube ich, über diese, die LeBron James, ne, nicht LeBron James, dieser große Basketballer, aber da gibt es ja die beiden Footballer, glaube ich, oder die drei, die deutsche Amerikaner sind. Mhm. Auf jeden Fall, die sind auch an Colleges und sind jetzt teils auch in der NFL.
Ja.
Und da kam eben auch raus, auch da ist die Uni auch tatsächlich nicht nachlässig, ne? Also, nee. Sportliche Leistungen, die meinetwegen top sind, können dann eben nicht kaschieren, dass du vielleicht im Studentenleben nicht gut zurechtkommst. Also es wird wirklich Wert drauf gelegt, dass beides sehr, sehr gut läuft.
Genau, deswegen habe ich vorhin auch so ein bisschen geschmunzelt, als du so meintest mit dem Studieren. Genau, also das ist ganz klar, das wird auch direkt am ersten Tag wie das groß unterstrichen, dass das Studieren an erster Stelle steht und also an erster Stelle steht immer, ich glaube, unser Coach hat immer gesagt, Familie. Dann an zweiter Stelle steht die Schule, akademische Leistung und dann dritte Stelle das Athletische und danach kommt erst das Sozialleben. Und genau. Und ja, das Studium steht halt an erster Stelle und genau, du musst auch einen bestimmten Durchschnitt haben. Wenn du da runterfällst, dann darfst du nicht an Wettkämpfen teilnehmen. Also,
okay.
Der GPA ist ja 4,0, ist ja das höchste. Und wenn du da unter 2,0 bist, dann darfst du an Wettkämpfen nicht mehr teilnehmen.
Ja.
Das heißt, die Unis legen da viel Wert drauf, dass du auch in der Uni deine ganzen Sachen machst und da nicht hinterherfällst.
Das heißt, also diese 6 Jahre waren mindestens ebenso in Sachen Disziplin, Ehrgeiz und so nochmal eine ganz andere Schule.
Ja.
Ich meine, du hast es vorher auch nachgewiesen, umsonst wird man auch nicht deutsche Meisterin und so weiter, aber das war wahrscheinlich dann nochmal eine Spur härter, ne?
Genau. Also ist auch, ich glaube, für die Erststudierenden ist das gut, weil du dann deinen gewissen Tagesablauf hast und nicht wirklich darüber nachdenken muss, was du jetzt den ganzen Tag machst und wie du das alles managst mit der Zeit.
Genau. Zeitmanagement, ja.
Genau. Und ja, wir waren halt auch viel unterwegs mit Wettkämpfen und alles. Und ich glaube, das war für mich auch ganz gut, weil ich dann halt auch irgendwie keine Zeit hatte, irgendwie Heimweh oder so zu bekommen. Also ich war halt immer unterwegs und ich hatte immer was zu tun. Und dann über die Jahre hast du dann immer mehr Freiraum bekommen. Also vor allem auch im Gegensatz zum Bachelor, im Master hatte ich halt viel, viel mehr Freiraum.
Da hat sich dann, da hat sich dann Vertrauen einfach aufgebaut. Die haben gesehen, okay, du zahlst es zurück, ja.
Genau.
Dir kann man offensichtlich auch ein bisschen Eigenverantwortung übergeben und dich laufen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Ist doch, hört sich doch nach einem durchdachten, ausgeklügelten System
an. Auf jeden Fall. Hat sich ja, bewährt sich ja auch. Sieht man ja an den Leistungen.
Ja, definitiv. Also kann man sich die Frage fast schenken, bist du sehr, sehr zufrieden und schaust, durchweg ist ein falsches Wort, aber mehrheitlich sehr, sehr positiv zurück auf deinen Aufenthalt in den USA, sowohl in studentischer oder Studiumshinsicht als dann auch sportlich.
Genau, ja, auf jeden Fall. Also zu dem Studium auch noch, ich habe ja in Deutschland selber nicht studiert, aber ich höre das immer wieder und die Professoren, die sind ganz anders dahinter, glaube ich, also die unterstützen dich halt richtig, auch mit dem Sport, dass da viel Verständnis ist. Auch wenn du jetzt eine Woche unterwegs bist auf Wettkämpfen, dass du alles nachreichen kannst, dass du Klausuren verschieben kannst, dass die mit dir arbeiten, kooperieren. Und
ja, das hörte ich auch schon hier in Deutschland sehr oft anders. Ja. Dass viele Läuferinnen und Läufer, die hier unterwegs sind, da eher zu kämpfen haben. Ja.
Und deinen ganzen Studienplan, den legst du halt auch so an, dass du zum Beispiel im Herbst mehr Kurse nimmst als im Frühjahr, weil du dann halt in der Freiluftsaison bist und die Kurse legst du auch so, dass das mit dem Training alles passt und da ist super viel Unterstützung. Wir haben auch ein eigenes Team, also ein akademisches Betreuungsteam, das sich dann speziell um dich kümmert, um deinen Studienplan, Nachhilfe anbietet, alles Mögliche. Also da steckt so viel Unterstützung hinter.
Okay, und dann waren eben diese 6 Jahre dann irgendwann vorbei. Du bist mit den 2 Abschlüssen, Bachelor und Master in Psychologie, dann sozusagen zurückgekehrt.
Ja.
Und dann, glaube ich, waren gar nicht viele Wochen Aufenthalt. Du hast in den USA schon so ein bisschen Rumoren gehört, dass es sein kann, dass du mit zur Team-EM, fahren darfst.
Genau.
Ende Juni nach Polen. War das deine erste Nationalmannschaftsstart, also bei den Damen dann?
Bei den Erwachsenen.
Oder im Erwachsenenbereich, genau.
Ja.
War denn über die College-Zeit, also über die 6 Jahre hinweg, auch mal durchgängig ein Kontakt da? Also ist es so, dass sozusagen die Leichtathletik in Deutschland dann auch schon ihre Athletes over the sea sozusagen noch im Blick hat? Oder ist das dann eher schwierig, weil es auch vielleicht so viele sind?
Ja, ist eher schwierig, würde ich sagen. Also ich war damals ja auch in dem Kader, in dem C-Kader war ich damals. Mhm. Und ja, also der DLV sieht das nicht so gut an mit dem Sportstipendien, weil die halt zum Teil auch Athleten verlieren in die USA.
Okay.
Aber ich finde, das ist eine super Chance für deutsche Athleten, einfach diese Unterstützung zu haben und auch vor allem in den jüngeren Jahren, weil du dich da halt auch viel weiterentwickeln kannst mit der athletischen und akademischen Unterstützung. Also ich finde das auf jeden Fall, dass das eine riesige Chance ist, vor allem im Leichtathletikbereich.
Ja, genau. Vor allen Dingen, weil es hierzulande ja oft dann eben noch recht stiefmütterlich ist. Mhm. Tatsächlich vor allen Dingen in der Verbindung mit dem Studium.
Genau.
Wenn man dann nicht gerade irgendwie an der Uni oder in einer Kooperation mit Verein und Uni hat, dass man da so ein bisschen, und sei es um dieses profane Klausuren schieben oder Prüfungen mal nach hinten setzen.
Ja.
Das scheint ja für viele dann schon ein Riesenproblem zu sein, ne? Genau. Wann hast du dann schlussendlich erfahren, dass es tatsächlich klappt mit der Team-EM in Polen?
Genau, also ich bin bei den Regionalmeisterschaften gestartet und bin da halt auch meine Bestzeit gelaufen über Hindernis.
Wir sind in den USA, genau.
Genau, das war jetzt im Mai. Genau, im Mai war das.
Das war in Sacramento dann, diese 9,44, ne?
Genau. Ja. Und dann relativ schnell hat sich der Markus Kubilius bei mir gemeldet, der Bundestrainer für Hindernis, und hat gefragt: Du, Pauline, wie sieht das aus? Wann kommst du wieder nach Deutschland? Hättest du nicht Lust,
bei der
Team-EM zu starten? Und ich habe dann gedacht, ja, da könnte ich meinen Flug wohl verschieben und eher nach Hause kommen.
Schön, ja.
Ja.
Er ist doch grandios. Also kann ich mir vorstellen, oder sieht zumindest manchmal auf den Bildern aus wie so eine große Klassenfahrt, ne?
Ja, so ein bisschen. Genau.
Also das war schon recht cool, ja.
Auf jeden Fall. Eine super Erfahrung, auch mit den Athleten selber mal so zu reden. Teilweise kannte ich die Athleten auch schon aus der Jugend, so Maite Koberg, mit der war ich früher immer unterwegs. Mhm. Und ja, war super, die Leute mal wiederzusehen und sich auszutauschen, auch über die Leichtathletik. Und da waren ja auch super viele Betreuer und super viele Trainer mit dabei. Und ich habe da viel mitgenommen auf jeden Fall, gute Erfahrungen gesammelt. Auch im Wettkampf jetzt mit dem Sturz war eher ein bisschen, ja.
Das habe ich mir jetzt gespart. Also,
passiert.
Wenn du es sagst.
Passiert, ne, aber.
Sehr schön, ja. Und dann war, ich glaube, die 9,44 waren ja schlussendlich auch, war das die DM-Norm oder hattest du die schon vorher eigentlich durch die Zeiten erlaufen? Oder war das die 9,44 vorher schon, ne?
Ja.
Dafür jetzt die 9,44, ich weiß jetzt gar nicht, was die Quali-Zeit war, ehrlicherweise. Aber
ich glaube,
okay.
Bei Hindernis liegt die, glaube ich, bei 10,30? 10,
okay,
20?
Ja, wir spekulieren nicht auf jeden Fall irgendwo über 10, etwas deutlich über 10.
Ja.
Genau. Dann warst du bei den deutschen Meisterschaften eben auch in Kassel, bist dann so auch auf deutschem Boden nach wahrscheinlich langjähriger Pause hier und da vielleicht mal, keine Ahnung, war da was während der Zeit in den USA, als du mal hier warst, dass du was gemacht hast, also auf offizieller Ebene, sag ich mal.
Also ich habe in meinem ersten Jahr habe ich noch bei den deutschen Meisterschaften mitgemacht und bin da auch Zweite geworden, also in der Halle und draußen.
Ja.
Und dann die nächsten Jahre habe ich so deutsche Meisterschaften eigentlich nicht mehr mitgenommen, weil das einfach mit der Saison nicht so übereinstimmt. Also du fängst in den USA mit der Freiluftsaison schon im März, April an und hast dann deine Hauptwettkämpfe im Mai, Juni. Hm. Und dann noch in Deutschland die Saison hinten dran zu hängen, das wird dann halt ein bisschen zu lang schon fast. Und ich habe mich dann damals mehr auf die Sommervorbereitung fokussiert und auf Cross Country dann im Herbst.
Ja, ist ja auch kein Wunder, also dass das US-College-System jetzt nicht auf den Meisterschaftskalender des Deutschen Leichtathletikverbands irgendwie Acht geben kann, ist ja auch logisch.
Ja.
Und vor allen Dingen ist es ja auch für dich mit Stress verbunden, Reisestrapazen, alles möglich. Also das wäre sowieso dann auch vor dem Hintergrund, wenn man das nicht gerade mit einem längeren Heimataufenthalt irgendwie verbindet,
ist
das ja dann auch immer ein bisschen schwierig. Ja, sehr gut. Jetzt machen wir so ein bisschen einen harten Cut. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich das schön rüberbringe vom Team EM, der großen Glamour und
Drift.
Wir haben uns ja tatsächlich vor letzte Woche, genau, letzte Woche bei der Veranstaltung, die ich da mache, Europa-Abendlauf kennengelernt, wo du dich ein paar Tage vorher gemeldet hattest, dich angemeldet hast. Und da habe ich gesagt, yes, das ist ja richtig cool. Die Drittplatzierte der deutschen Meisterschaft, hat bei uns in der Lokalpresse natürlich auch so ein Riesenfoto gegeben. Also waren alle ganz happy, dass man da so was Tolles schreiben kann. Also ich war da echt positiv überrascht, dass du so nach dem, also ich weiß ja, dass die Leichtathletik so nicht tickt, aber nach so einem großen Erfolg, und du denkst, ach, jetzt fahre ich ja wieder in die Heimat und dann suche ich mir mal einen guten Volkslauf raus, fahre da mal hin. Und ich habe von vielen Kollegen auch so aus dem Orga-Team gehört, Mensch, wir hätten gedacht, dass die Pauline da sofort wieder weg ist und so Star-Gedanken. Ne? Da hat man so Fußball im Kopf und so, ne? Was da sonst so passiert. Aber die stand ja selbst da und hat mit angefeuert und so verrückt. So nach dem Motto, ich so, okay, mich hat es jetzt nicht gewundert, weil ich das ja kenne. Aber trotzdem ist es ja sehr schön, dass vor allem in der Leichtathletik, also diese Hürden, um mal dieses Wort zu nehmen, diese Barrieren zwischen Amateur- und Spitzensport und Hobbyläufern, die ist ja quasi gar nicht gegeben. Ne? Die ist natürlich leistungsmäßig gegeben, gar keine Frage. Aber diese Berührungsängste sind ja überhaupt nicht da. Ne? Und das finde ich halt sehr, sehr spannend. Du hast ja so durch deine Teilnahme da auch gesagt, und du hast ja auch in der Vergangenheit gesagt, du bist oft bei Volksläufen und so weiter. Was glaubst du, warum ist diese Verzahnung von Spitzen- und Amateursport so wichtig, vor allen Dingen in der Leichtathletik? Also was macht das auch für dich aus?
Ja, also Volksläufe, ich find die eigentlich super. Also ich habe da so viel Spaß mit. Also ich finde das immer so schön, wenn jetzt in Rohrup zum Beispiel, da waren so viele Leute am Straßenrand und haben so viele Leute angefeuert und mitgefiebert, also das, ja, bei den Deutschen Meisterschaften, da hast du halt auch dein Publikum, aber du bist halt so viel, viel näher an den Leuten mit dran und kannst das Feeling so mitnehmen, also ich finde Volksläufe, die machen mir so viel Spaß und ja, es ist immer so witzig, du stehst da an der Startlinie und denkst dir, ja, vielleicht mit wem renne ich denn heute mal und genau, ich habe jetzt in den letzten Jahr habe ich ein paar Volksläufe so aus Spaß mitgemacht und
ist das in den USA eigentlich auch so? Gibt es die da auch? Oder ist es
eher weniger.
So, okay, weil es so diese Vereine auch nicht gibt, oder?
Genau, also das ist alles eher weniger, weil du hast halt den College-Sport und der ist halt so groß verbreitet. Du hast, teilweise hast du wohl Clubsports und so, ja, so lokale Rennen auch wohl, aber es ist alles ein bisschen weniger. Hier in Deutschland haben wir halt so, vor allem im Münsterland, so viele Volksläufe und ich mache da auch schon seit Jahren mit, also seitdem ich 11 Jahre bin, fahren wir jedes Wochenende zu so einem Volkslauf und genau, beim Europa-Abendlauf bin ich auch früher ganz oft mitgelaufen, genau.
Ja, das ist richtig spannend, also ich finde vor allen Dingen auch, Spitzensport kann ja auch immer nur dadurch ermöglicht werden, dass du eine breite Basis darunter hast, ne? Und du hast es gerade selbst gesagt, dadurch, dass dann ja nicht nur Erwachsene starten bei solchen Volksläufen, sondern ja eben auch Kinder, Jugendliche, das beginnt ja im Alter von 5, 6 Jahren, ja, dann geht es ja los. Und da entwickeln sich ja dann erstmal solche Karrieren oder es entscheidet sich, habe ich da überhaupt Spaß dran im Laufe der Jahre oder dann doch eher nicht. Ja. Und wenn es diese Möglichkeit ja nicht gäbe, das dort auszutesten, dann kann man sich ja dann auch irgendwann die Spitze wirklich abschminken, weil dann gibt es im wahrsten Sinne des Wortes einfach auch keinen Nachwuchs mehr dafür. Ne?
Ganz und, genau.
Ja.
Und das ist auch so wichtig. Ich finde auch jetzt heutzutage, also nach der Corona-Krise, dass es so ein bisschen weniger geworden ist mit der Leichtathletik und mit Sportarten generell, dass nicht mehr so viele Kinder aktiv sind. Und ich finde das immer so schön, wenn man so viele Kinder bei den Läufen mit dabei hat und dann auch in den längeren Läufen, dass da alle Leute zusammenkommen, also alt, jung, schnell, langsam und es kommt halt auf deine Leistung drauf an. Ne? Es kommt halt nicht drauf an, ob du jetzt gesponsert wirst oder ob du jetzt jung bist oder alt oder ob du ein Mann bist oder eine Frau. Es kommt halt drauf an, wie schnell du läufst und das ist halt richtig cool.
Ja. Ja, dann fangen wir nochmal, oder nicht, wir fangen nicht an, wir sind ja schon ein bisschen dabei. Gehen nochmal so ein bisschen auf eine andere Seite über, weil das interessiert mich auch immer, wenn wir diese Gespräche führen. Das Thema Ernährung. Jetzt, wenn man so die Frage sehr allgemein stellt, verfolgst du einen bestimmten Ernährungsplan und sagen die meisten, nö, gar nicht. Aber ich meine natürlich immer so im Vergleich mit, in Anführungszeichen, dem normalen Verbraucher. Ne? Also viele sagen ja ziemlich vegetarisch, vegan, manche auch. Wie hältst du das bei dir?
Ja, also ich komme halt von einem landwirtschaftlichen Betrieb, also Vegan ist jetzt nicht, vegetarisch auch nicht. Ich denke, dass eine ausgewogene Ernährung am wichtigsten ist. Vor allem auch für die Langstreckenläufe, dass die auch genug zu sich nehmen. Bei mir ist es ganz wichtig mit dem Timing vom Essen, also dass ich jetzt nicht vor einer großen Einheit jetzt Pizza und Burger esse, ist klar.
Ja, klar.
Und
ja.
Genau, dass du halt genug Essen auch nach den Workouts zu dir nimmst und genug trinkst. Und ich glaube, eine ausgewogene Ernährung ist am wichtigsten.
Ja, dann biegen wir auch so ein bisschen auf die Zielgerade dann ein des Gesprächs. Aber natürlich möchten wir von dir ganz gerne noch wissen, wir sind jetzt hier gerade Mitte des Jahres. Was sind denn so deine Pläne für die Zukunft? Was steht jetzt in den nächsten Wochen an? Da steht ja Großes am Horizont, ne?
Ja.
Wie ich weiß. Da kannst du ja vielleicht mal ein bisschen drüber berichten. Und geht es jetzt nochmal in die USA oder bist du jetzt mehrheitlich in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr dann auch wirklich in Deutschland?
Genau, also nächste Woche geht es jetzt nach China. Am 29. fliege ich mit Fabi nach Chengdu, China, zu den University Games. Und da sind wir 10 Tage und da werde ich meinen letzten Hindernislauf für dieses Jahr machen. Und genau, da gibt es auch Vor- und Endläufe. Und dann habe ich erstmal.
Kannst du noch mal kurz beschreiben, diese University World Games, ne?
Genau.
Genau. Ist das so, ja, wie soll man das sagen, ist das so eine Art Olympia für Studierende oder
genau.
für Studenten?
Ja, also das kann man ein bisschen mit Olympia vergleichen. Ganz viele Sportarten, Athleten aus aller Welt und Voraussetzungen sind halt, dass du studierst, dass du an einer Hochschule eingeschrieben bist. Glücklicherweise wurde ich auch akzeptiert, auch wenn ich jetzt in den USA studiert habe. Und kann für Deutschland an den Start gehen und dann meine Uni vertreten. Und genau, Studenten aus aller Welt nehmen da teil. Zum Beispiel auch 2 meiner Teamkollegen, die kommen aus Australien und die werde ich in China auch treffen. Ja,
ja, die Welt ist ein Dorf und so weiter.
Genau.
Sehr schön. Ja, und dann darüber hinausgehend, also nach diesen University World Games, die hoffentlich natürlich sehr erfolgreich für euch laufen werden, was steht da dann bei dir an?
Also genau, dann habe ich erstmal eine Saisonpause.
Ja.
Und dann geht es nochmal zurück in die USA für ein paar Monate.
Okay.
Dann trainiere ich da mit meinen Mädchen zusammen und bereite mich auf Cross Country vor. Das ist hier ein bisschen schwierig, sich auf Cross Country vorzubereiten,
ja.
weil ich so jetzt keine Laufgruppe hier habe oder auch keine guten Trainingsbedingungen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und für Cross Country jetzt speziell. Genau, geht es 3 Monate nochmal zurück und ich arbeite dann als Volunteer-Coach für meine Uni und betreue das Team mit dem Sportpsychologen zusammen. Und dann geht es im November wieder zurück und hoffentlich dann zu den Europameisterschaften für Cross in Belgien.
Ah, okay. Ja. Also das heißt jetzt im Endeffekt, du bist exmatrikuliert in den USA jetzt schon, aber du fährst dann nochmal rüber als in Anführungszeichen Angestellte
genau.
des Colleges, dann eben, wie du gerade sagtest, dann im Bereich Sportpsychologie, die ein bisschen was machen, Teambetreuung.
Genau.
Genau, ja, okay, sehr gut. Und dann hast du aber geplant, für die nächsten Jahre dann grundsätzlich aber wieder deinen Lebensmittelpunkt hier in Deutschland zu haben.
Genau, also... Ja. Ich bin auch schon in Gesprächen mit einem neuen Verein, auch hier in NRW. Und da wird wahrscheinlich der Wechsel Ende des Jahres anstehen.
Ja, super. Dann ist unsere letzte obligatorische Frage immer die nach der Lieblingslaufstrecke. Jetzt sehe ich gerade, wir fragen immer was. Bei dir muss man ja fast auch fragen, wo. Ja.
Ja. Also,
wir meinen damit auch eher so Untergrund und wo. Und wo findest du es am schönsten? Wo
ich
bist du gerne unterwegs?
Meine Lieblingslaufstrecke.
Der Europa-Abendlauf, danke. Ja, wir beenden das Gespräch. Nein, sag ehrlich.
Das war echt eine super Strecke, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, gefühlt bin ich die ganze Zeit nur bergab gelaufen. Also super schnell.
Das geht aber eigentlich topografisch gar nicht.
Aber ja, habe ich dann auch nachgeguckt direkt, ob ich da die ganze Zeit nur bergab gelaufen bin. Aber tatsächlich war da auch ein Berg mittendrin, den ich irgendwie nicht wahrgenommen habe.
Ja, genau.
Auf jeden Fall, meine Lieblingslaufstrecke würde ich sagen, also... Von hier Dinkel hoch nach Glanerbrück, einmal über die Grenze in die Niederlande und eine kleine Runde und wieder zurück nach Hause.
Ja, also das ist auch so typisch Parklandschaft wahrscheinlich,
genau.
Ne? Durch Waldwälder,
so
Fliesen. Ah,
genau.
Schotter auch tatsächlich. Okay.
Direkt an der Dinkel entlang.
Ja.
Und dann einmal durch die Kronauer
Innenstadt.
Das ist hier
im Fluss, ne?
Genau,
ja.
Die Dinkel ist der Fluss hier.
Ja.
Und genau, durch die Kronauer Innenstadt, übers Lagergelände. Das ist so ein... Freizeit, Gartenschau, und dann über die Grenze nach Glanerbrück und wieder zurück.
Also dann auch eher der Faible für Landschaftslauf, anstatt dann irgendwie im Stadtlauf.
Ja, also, genau.
Also was natürlich...
Stadtläufe finde ich jetzt nicht so besonders, außer wenn es jetzt so Volksläufe sind, dann macht das
Spaß. Ja, klar, wenn alles gesperrt ist, aber genau. Ansonsten, ich denke jetzt immer, wenn ich mal in so Großstädten unterwegs sieht und die Leute an jeder Ampel ihre Stoppuhr betätigen, sieht das wirklich nerven.
Ich kann das auch nicht, ich finde das auch nicht gut.
Ah, oder die fangen dann an, risikoreich irgendwelche Kreuzungen zu überqueren.
Ja, genau.
Oder fast noch so, ja, irgendwas anderes provoziert wird. Aber gut, ja, schön. Das hört sich gut an. Dann würde ich es mal dabei belassen. Herzlichen Dank für deine Zeit. Hat uns sehr gefreut und natürlich für alles, was da kommt. Sehr viel Glück, viel Gesundheit, muss man ja auch immer Leistungssportlern und Menschen natürlich allgemein wünschen. Ist mit das Wichtigste. Und dir alles Gute und bis bald dann. Ciao. Ja,
ich bedanke mich. Ciao.
Nahtrun, der Lauf-Podcast.